Kurznachrichten.
Kurz gesagt, die deutsche Energiewirtschaft ist aus allem ausgestiegen, aber in nichts Neues eingestiegen.
Wenn Karin Kneißl solche Worte sagt, dann klingt das wie Falco.
Du Fried, vor 1, 2, 3 ist das nächste Mal, wenn ich euch erzähle.
Dieses Thema war auch schon montags von Ronny Pogel in Stralsund gesetzt. Oh, daneben. Sorry.
Wer besitzt keine Rohstoffe?
Wir.
Wer besitzt viele Rohstoffe? Ja. So, genau das ist das Endresultat. Da kann sich jeder ausrechnen, wer der Gewinner und wer der Verlierer sein wird.
Und Karin Kneißl legt nach in einem interessanten Interview mit Thomas Röper.
Wissen Sie, die EU und die Europäer als solche wurden auch in all den Jahrzehnten nie wirklich ernst genommen. Sie waren immer nur Geldgeber, Scheckbuchdiplomatie. Aber wenn es hart auf hart ging, flog jeder Palästinenserchef, flog jeder nach Washington.
Also das heißt, die EU könnte, selbst wenn sie wollte, gar nicht viel tun.
Nein, sie hat kein Standing.
Saugeil und voll Falco. Hab ich ihr Standing. In der EU. Es geht um den Nahostkonflikt, da weiß Karin Kneißl Bescheid. Danke an das Studioorchester. Wikipedia bezeichnet sie als parteilose Politikerin und Lobbyistin. Aber immerhin ehemalige Diplomatin, Nahostexpertin und Buchautorin. Sie verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Amman, in Jordanien. Ihr Vater war für König Hussein tätig. Sie studierte Arabistik. In ihrer Jugend wirkte sie für Amnesty International, unterstützte Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen weltweit. Sie recherchierte für ihre Dissertation im Völkerrecht über den Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten. Sie kommt de facto aus dem Völkerrecht.
Von Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja, da
ist man schon was ganz Besonderes, wenn man aus dem Völkerrecht kommt. Karin Kneißl lebt heute in St. Petersburg.
We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you.
Wünschen wir ihr Sicherheit. Sie beherrscht 5 Fremdsprachen, Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, hat Grundkenntnisse in Hebräisch, Russisch und Ungarisch. Gerade vor Ungarisch habe ich großen Respekt. Ich sag nur Rentierschreck. Sie wird Präsidentin des neu gegründeten russischen Thinktanks Gorki. Ein gutes Verhältnis pflegt sie zum russischen Präsidenten Putin. Er tanzte auf ihrer Hochzeit. Vom Gatten ist sie mittlerweile wieder getrennt. Sie bezeichnet sich als politischen Flüchtling, zog 2020 nach Frankreich, da wurde sie ausgewiesen, später in den Libanon und jetzt nach St. Petersburg. Dort traf sie auf Thomas Röper, sehr wissensreich, das Interview zum Nahostkonflikt.
Das Dossier.
Er fragt, wann der Konflikt begann.
Wenn man es jetzt wirklich physisch festmachen möchte an einem bestimmten Datum, dann wäre es vielleicht die Balfour-Deklaration von 1917, als der damalige britische Außenminister Lord Balfour dem Vorsitzenden der zionistischen Kommission Agentur Bewegung in einem kurzen Brief mitteilte, dass die britische Regierung wohlwollend der Schaffung einer jüdischen Heimat in Palästina gesinnt sei, unter der Maßgabe, dass die Rechte der ansässigen Bevölkerung beachtet würden. Es ist ein wirklich sehr, sehr kurzes Schreiben. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, diese Balfour-Deklaration, das ist ein Brief von einem 2 Absätzen zu lesen, weil aus dem ganz klar hervorgeht, dass die Briten dieses Gebiet, über das sie an sich nicht verfügten, ja, es war damals noch de jure Teil des Osmanischen Reiches. Das Osmanische Reich bestand noch.
Das war Erster Weltkrieg, das war Osmanisch gegen Briten und so weiter.
Mhm. Und die Briten haben aber über dieses Territorium in gewisser Weise verfügt, als wäre es ihres. Aber eben unter der Maßgabe, dass es hier eine Bevölkerung gäbe. Und wir kennen ja den Spruch, für ein Land ohne Volk, für ein Volk ohne Land. Das war eben auch ein Motto, das man immer wieder hörte, als wäre es also unbevölkert gewesen. Und der Zionismus, die jüdische Nationalbewegung, ist entstanden als ein Spätling unter den vielen Nationalbewegungen des späten 19. Jahrhunderts. Also Theodor Herzl, seines Zeichens Journalist der immer noch bestehenden Tageszeitung Die Presse, war Gerichtskorrespondent bei dem Prozess gegen Alfred Dreyfus in Paris und war erschüttert von dem latenten und tiefsitzenden und damals auch ausbrechenden Antisemitismus. Kurz zur Erinnerung, Alfred Dreyfus, hochrangiger französischer Offizier, wurde bezichtigt der Spionage.
Französisch dazu gesagt.
Genau. Mhm. wurde bezichtigt der Spionage. Und das war aber eine wirklich böse Intrige eines österreichischen Diplomaten auch, die dazu geführt hatte, dass eben Dreyfus unter grauenhaften Bedingungen verurteilt, exiliert, verbannt wurde, erst sehr viel später rehabilitiert. Aber rund um diesen Prozess brach eines aus, ein tiefsitzender Antisemitismus in der Dritten Republik Frankreichs. Und für Theodor Herzl, vollkommen assimilierter Jude in dieser untergehenden Donaumonarchie Österreich-Ungarn, wie gesagt, nicht religiös gestimmt, er selbst war kein praktizierender frommer Jude, sondern er war Nationalist und sagte, die Assimilation, die wir die letzten 150 Jahre probiert hatten, seitdem es eben eine Gleichberechtigung der Juden gab, in vielen Staaten Europas, das hat nicht funktioniert, schon gar nicht in Frankreich, daher ist ein jüdischer Staat notwendig. Mhm. Und die Belfort-Deklaration versprach eben, das war schon einige Jahre nach dem Tod von Herzl, versprach eine solche Homeland, glaube ich, ist es im englischen Begriff, eine Heimstatt für das jüdische Volk. Was ist eine Heimstatt? Ist es ein autonomes Gebiet? Ist es ein Staat in einem Staat? Und das war immer unklar. Es gab damals auch in Wien den Witz, den man sich erzählte, zwei etablierte großbürgerliche Juden treffen einander in einem Café aus, sagt der eine zum anderen, hast du gehört, der Herzl will einen Judenstaat mitten in der Wüste machen, und sagt der andere, ja, ich habe davon gehört, aber ich wäre maximal Botschafter in Wien. Also das war sozusagen, keiner hatte den Wunsch, in dieses unwirtliche Gebiet irgendwo am anderen Ende des Mittelmeers auszuwandern. Es war immer noch die Zeit des assimilierten Judentums, Dreyfus-Prozess hin und her. Und es war dann eigentlich erst der Holocaust, die Zerstörung des jüdischen Volkes in Europa, die dazu führte, dass eben massenhaft Menschen auswanderten und ab 33, 34, 35 waren die Mandatsbehörden immer mehr im Zugzwang. 1937 gab es bereits massive Auseinandersetzungen zwischen der ansässigen arabischen Bevölkerung und den immer mehr zuwandernden Europäern. Und es entsandte das britische Parlament damals eine Sachverhaltskommission, eine Fact-Finding-Commission unter Lord Peel. Lord Peel schrieb dann in seinem Bericht im Juli 1937, Einstellung aller Feindseligkeiten und, besonders wichtig, Einstellung des jüdischen Siedlungsbaus.
Karin Kneißl zu Hamas.
Die palästinensische Sache als solche, ja, der Palestinian Case, wie es im Englischen ist, die Palästinafrage ist die letzten 14, 15 Jahre absolut auf Abstellgleis gewesen. Mit dem Ausbruch der arabischen Revolten 2011 und eigentlich auch schon zuvor hatte kaum mehr jemand ein Interesse, sich mit der Palästina-Frage zu beschäftigen. Die israelische Seite, allen voran Benjamin Netanyahu, konnte mit dem Status quo wunderbar leben. Das heißt, man baute immer mehr Siedlungen. Man protestierte zwar im Rest der Welt, aber fait accompli.
Sie haben Fakten geschaffen und im Grunde den Palästinenser in zusammenhängendes Land genommen. Gerade
genau
im Westjordanland. Gaza ist ja noch.
Und erinnern wir uns, im Jahr 1993 wurde mit einer großen Erwartungshaltung der Oslo-Prozess begrüßt und es gab damals einen gewissen Hoffnungsschimmer mit dem Handschlag zwischen Yitzhak Rabin und Arafat. Yitzhak Rabin wurde gefragt am Vorabend, ja, warum können Sie mit Arafat überhaupt reden? Sie haben ein Leben lang bekämpft. Er hat gesagt, wenn ich heute nicht mit Arafat rede, muss ich morgen mit 10 Hamas-Führern reden. Also die Hamas war bereits eine wesentliche Konkurrenz zur PLO, eine national-religiös bestimmte, die sich also mehr auf eine religiös inspirierte Ideologie berief, als auf eine rein nationale. Die PLO unter Arafat, da spielte der Islam keine Rolle. Das war, wenn man so will, eher eine linke Befreiungsbewegung, antikolonial der 1970er, 80er Jahre. Das heißt, die Hamas, die sozusagen parallel zur PLO arbeitete, die auch zu einer immer größeren Konkurrenz zur PLO wurde, als Sharon 2005 den Abzug aus dem Gazastreifen verfügte. Die Hamas hatte damals hatte 2005, 2006 Wahlen gewonnen. Und PLO-Kombattanten mussten von der israelischen Armee evakuiert werden. Also es war ein gewaltiger Bürgerkrieg unter den Palästinensern. Jedenfalls die palästinensische Frage als solche war konfus. Niemand wollte sich damit jetzt mehr auseinandersetzen. Sie war am Abstellgleis. Alle interessierten sich für den Krieg in Syrien oder Libyen oder auch nicht. Und irgendwann musste es explodieren. Ja?
Nee, das Thema war noch akut. Aber die Frage, warum jetzt? Was war jetzt der Auslöser?
Meine Vermutung, reines Tippen jetzt, war, ich war wirklich erstaunt, dass ich am Mittwoch, den 4. Oktober, las, Saudi-Arabien sei kurz vor dem Durchbruch einer Normalisierung zu den Beziehungen mit
Israel. Die waren vor einem Friedensvertrag, ja.
Die waren kurz davor. Ja. Und ich hatte eigentlich jahrelang gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Saudi-Arabien das tut, weil Saudi-Arabien ist nicht Katar, ist nicht die Emirate, das sind, wie ich sie manchmal etwas sarkastisch nenne, die Supermärkte in der Wüste. Ja. Saudi-Arabien, das ist das Land der heiligen Stätten des Islams. Und der Palästina-Konflikt ist ein wirklich globaler Konflikt. Da marschieren sofort alle auf den Straßen los, weil jeder für die Problematik, die damit religiös auch in Verbindung steht, eben brennt. Und als es eben hieß, es käme zu dieser Normalisierung, habe ich mir gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so reibungslos funktionieren wird. Nicht, dass ich jetzt vorhergesehen hätte, dass es am 7. Oktober sozusagen dazu kommen würde, aber offenbar vorbereitet hat man sich sehr lange.
Vermutungen und Ahnungen des Thomas Rüper, er kann es sich lassen.
Sie sagen, die Israelis hätten die Hamas unterschätzt, aber wie passt das dazu, dass der ägyptische Geheimdienst gewarnt hat, was keiner bestreitet? Wie kann die NSA das übersehen haben? Das war eine Vorbereitung mit Tausenden von Leuten. Mhm. Und dann frage ich mich eben auch, wenn die Geheimdienste geschlafen haben, was ja passieren kann, wie konnten die durch den Zaun durch und warum gab es danach so lange keinen Alarm, dass sie noch stundenlang da wüten konnten, bevor die israelische Armee wirklich reagiert hat? Also für mich sieht das ein bisschen aus wie offengelassene Tür vor dem Hintergrund von dem Problem, den Netanyahu mit seiner Korruption und den wöchentlichen Demos in Israel hat. Sogar die Reservisten wollten schon streiken. Das ist ja alles vorbei. Also es hat Netanyahu definitiv innenpolitisch in die Hände gespielt.
Nein, vorbei ist gar nichts in Israel. Also es gibt genug Reservisten, die weiterhin sich dagegen weigern. Netanyahu sitzt alles andere als fest im Pferd. Und Netanyahu ist ein Stehaufmännchen, aber er hatte mehrfach in den letzten 15 Jahren, er war Premierminister Ende der 90er Jahre, er war Premierminister Anfang der Nuller Jahre. Also er ist ein Stehaufmännchen und Probleme hatte er Zeit seines Lebens und Prozesse laufen die ganze Zeit. Also ich stehe weiterhin hinter der These der totalen Fehleinschätzung durch die Geheimdienste, umso mehr als vielleicht zu ihrem ersten Gegenargument, die Ägypter hätten davor gewarnt. Ich erinnere daran, dass der algerische Geheimdienst die französischen und die belgischen Behörden vor Bataclan gewarnt hatte, und zwar sehr konkret. Ja. Jetzt könnte man daraus schließen, wollten die Franzosen einen Anschlag haben im Bataclan, wollten die Belgier das in Brüssel. Dass Geheimdienste, andere Geheimdienste warnen, und bei Bataclan waren die Hinweise sehr, sehr konkret und vieles konkreter. Natürlich hat vielleicht der ägyptische Geheimdienst, weil er mehr mit dem Faktor Mensch noch arbeitet, vielleicht eine bessere Einschätzung. Das Problem, und da bin ich beim zweiten Argument, weil Sie sagen, Zaun übersehen und so weiter. Wer vielleicht mal die Serie Fauda gesehen hat, eine tolle israelische TV-Serie, der sieht, dass die Überwachung nur mehr elektronisch ist. Ja? Und was ist in diesen, die sitzen vor ihrem Monitor. In dieser Serie Fauda, vom Plot her, geht es um eine Sondereinheit von arabisch sprechenden Israelis, die arabischer Abstammung sind und die von Zeit zu Zeit sozusagen in die palästinensischen Gebiete entschickt werden, dort Kollaborateure anwerben. Fauda heißt auf Arabisch Chaos und dazwischen kommt es dann immer wieder zu Chaos-Situationen. Also die vierte Staffel wurde im Mai gezeigt, war übrigens im Libanon Spitzenreiter. Jeder wollte Fauda sehen auf Netflix, weil das einfach eine wirklich gut gemachte israelische TV-Serie ist. War auch sehr umstritten in Israel, weil sie sehr, sehr klar ins Gericht geht mit den vielen Unzulänglichkeiten in den Nachrichtendiensten. Ja. Und wir haben heute in Israel eine völlig andere Generation, sowohl auf militärischer Ebene als auch auf nachrichtendienstlicher Ebene. Und es ist ein weiterer Mythos in Israel gefallen. Ja. Darf man ja auch nicht unterschätzen, was die kommerziellen Auswirkungen anbelangt. Es gibt viele israelische Unternehmen, die sehr viel Geld machen, gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja. Und jeder stand sozusagen platt. Also dieses Desaster ist ja jetzt nicht nur, dass tausende Menschen zu Tode kommen, sondern es ist auch ein Desaster auf wirtschaftlicher Ebene, weil der Mythos, die Israelis wissen, wie das läuft und die Israelis haben die totale elektronische Überwachungs Enigma, ja, das ist gebrochen. Also ich stehe felsenfest hinter der These, dass es eine totale Fehleinschätzung war, weil einfach dieser Faktor Mensch nicht mehr läuft. Ja, die sehen die Welt nur mehr über Algorithmen und Bildschirme und begeben sich nicht mehr ins Feld.
Für mich fast der interessanteste Teil an diesem Interview. Ich erinnere, Frau Kneißl ist Diplomatin, kennt das Geschäft. Ja, auch ich gebe zu, leicht ist es zu sagen, das können die doch nicht gemerkt haben, die haben das doch gewollt. Bereicherung für jeden Stammtisch. Aber könnte nicht auch Kneißls Darstellung richtig sein?
Das Dossier!
Ergänzend lege ich zu diesem Sachverhalt ans Herz, den Film mit Pierre Richard, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, humoristische Aufarbeitung der Arbeit von Geheimdiensten. Kommen wir jetzt zum Standing. Studioorchester, sehr, sehr gute Idee. Macht mal weiter, das passt.
Wissen Sie, die EU und die Europäer als solche wurden auch in all den Jahrzehnten nie wirklich ernst genommen. Sie waren immer nur Geldgeber, Scheckbuchdiplomatie. Aber wenn es hart auf hart ging, flog jeder Palästinenserchef, flog jeder nach Washington.
Also das heißt, die EU könnte, selbst wenn sie wollte, gar nicht viel tun?
Nein, sie hat kein Standing. Sie ist Geldgeber und war sie immer. Aber wann immer es hart auf hart geht, auch wenn wir nehmen wiederum das Iran-Abkommen, die EU hat jahrelang hier versucht, irgendwie diplomatisch vorzugehen, hat die Iraner sozusagen bei Stange gehalten. An dem Tag, als Obama sagte, ich spreche mit den Iranern, war die EU nicht mehr wirklich am Tisch.
Und was macht man, wenn man nicht mehr am Tisch sitzt? Man nimmt sich eine Zigarette, einen Drink und verlässt die Veranstaltung durch den Nebenausgang. Karin Kneißl, ein Dossier. Die Feuerpause in Nahost ist eingeläutet. Aber wie die Medienkonferenz am Mittwoch in Erfurt gezeigt hat, so wie ein Bandwurm sich von Wirt zu Wirt vernetzt, wollen wir uns vernetzen. Und so möchte ich heute mit regionalen Nachrichten beginnen. Entdeckt bei Salve TV. Wetterbedingte Schnulzen dieser Art, gesungen von hellen Kinderkehlen, das bedeutet Weihnachten. Und so gibt es eine Meldung aus dem Kiffhäuserkreis Thüringen. In Greußen ist die Geflügelpest ausgebrochen. Von 147 Tieren waren bereits am Wochenende eine Gans und 10 Enten gestorben. Wer den merkwürdigen Weihnachtstraditionen folgt, wird wissen, dass da zum Fest Tiere dieser Art verspeist werden. Für mich als Freund der libanesischen Küche kein Problem. Aber wer von den Weihnachten feiernden nun keine Gans oder Ente verspeisen möchte, die mit Schimpfwörtern wie Kurwa aufgewachsen ist, hat in Greußen die Gelegenheit, auf ein anderes Produkt zurückzugreifen, die Greußener Salami. Greußener Salami. Gut, das war natürlich Werbung für ein Salami-Produkt aus Thüringen. Da musste ich eine Werbemelodie spielen aus Hessen. Klar, einer Besatzungsmacht. Tja, und da spielen wir gleich mal einen Werbespot, mit dem ich herzlich alle Nationalisten und Nationalistinnen Don grüßen möchte.
Hallo Fans, Trigema ist Deutschlands größter T-Shirt- und Tennisbekleidungshersteller. Trigema produziert mit 1200 Mitarbeitern nur in Deutschland. Was sagt der Inhaber Herr Grubb dazu?
Wir werden auch in Zukunft nur in Deutschland produzieren und unsere 1200 Arbeitsplätze sichern.
Ich kaufe nur Trigema-Produkte und sichere diese Arbeitsplätze. Plätze.
Radio Marabu.
Radio Marabu garantiert, dass alle Sendungen mit ausgewählten Affen nur in Deutschland produziert werden.
Auch in der Zukunft wollen wir nur in Deutschland produzieren. Radio Marabu. Europe's Alternative Music.
So ist es. Arbeitsplätze wanken in Thüringen. Dann geht es gleich nochmal zu Salve TV. Die berichten, es gibt keine Eintrittswelle bei der Thüringer Linken. Das Portal der Westen berichtet, die neue Wagenknecht-Partei hat eine Paukenschlag-Umfrage hingelegt. Die AfD wäre im Sturzflug. Man bezieht sich auf das Meinungsforschungsinstitut INSA. Die Linkspartei wäre mit 4% raus aus dem Parlament und die AfD würde von 23 auf 18% abstürzen. Na, ein Sturzflug ist das meines Erachtens nicht. Sarah Wagenknecht könnte sich auf 12% freuen. Die DDR neu gründen kann sie so, aber auch nicht.
Ich hätte natürlich tausendmal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss.
Deutschland gehört auch Köln. Wie immer am Freitag grüßen wir dorthin mit einer Kölner Tradition.
Allahu Akbar, Allah.
Michaele Krone-Schmalz bekam den Löwenherz-Friedenspreis 2023, verliehen von der deutschen Nichtregierungsorganisation Human Projects. Die Bundesregierung möchte den Verkehr nachhaltiger machen. Sie hat nun Diesel zugelassen, der zu 100% aus Altspeiseöl, wie etwa Frittierfett, hergestellt wurde. Also wenn es dann im Auto nach Pommes riecht. Die Tagesschau stellt die Frage, warum das Kennedy-Attentat bis heute nachwirkt. Wie? Welches Attentat? Annalena Baerbock und Robert Habeck legen ihre grünen Parteiämter nieder.
Ich wünsche Ihnen und allen Musliminnen und Muslimen weltweit einen gesegneten Ramadan.
Dieter Entenfleisch für Auberginenpaste. Die strafft auch ihre Haut. André Hunko von der Linken gewährt Multipolar, dem Magazin um Paul Schreier, ein Interview. Er schloss sich Sarah Wagenknecht an. Er beschreibt einen Entfremdungsprozess in den letzten 2-3 Jahren. Konkretes Ereignis, die Friedenskundgebung am 25. Februar 2023 in Berlin. Die Partei lehnte diese ab. Für ihn der endgültige Bruch, weil es die größte Antikriegsmanifestation der letzten 10-20 Jahre in Deutschland war. Sich als vermeintliche Friedenspartei davon zu distanzieren, fand er falsch. Die AfD, so Zitat, hat wichtige Themen aufgegriffen, aber sie ist keine Friedenspartei. Multipolar fragt nach, Hunko versteht sich als Antikapitalist und Marxist. Darauf, Marx hat natürlich die Bedeutung der Wirtschaft für eine Gesellschaft herausgestellt. Manche sagen sogar, er war der erste richtige Ökonom, der auch gesagt hat, dass man zuerst etwas erwirtschaften muss und dann philosophieren kann. Morgen wieder Brandenburger Tor. Sarah Wagenknecht ruft zu einer weiteren Friedensdemonstration auf.
Die Theorie, dass das die Amerikaner waren, ist eine, für die es keinerlei Indizien gibt.
Nicht für Nord Stream, nicht für Kennedy. Unsere Tagesschau kommentiert den Wahlerfolg von Geert Wilders. Die Niederländer hatten einfach die Nase voll. Andreas Mayer-Feist geht zu Wort. Zu Geert Wilders, mit geschliffener Rhetorik überdeckte er die radikalen Kanten von einst. Er umgarnte geschickt die bisherige, nach eigenem Bekunden liberale Regierungspartei, die sich zeitweise geradezu umschmeichelt fühlen musste von Wilders. Nun hat er Oberwasser. Er wird alles tun, um an die Macht zu kommen, um sich als Realpolitiker neu zu erfinden. Zum Wahlergebnis. Die gesamte Mittelschicht wurde mit ihren Problemen ignoriert. Familien wurden auf dem überteuerten Wohnungsmarkt im Stich gelassen und nicht einmal kleinste Reformen bei der Migration waren möglich. Das Wahlergebnis ist ein Warnschuss, auch für Deutschland, auch für Europa. Nicht ausgeschlossen, dass Wilders Premier wird in einer Minderheitsregierung. Die anderen Parteien müssen wohl aufhören, Wilders stoppen zu wollen. Am Ende müssen sie sich mit ihm arrangieren, ob sie wollen oder nicht. Das ist ja fast ein Demokratieausbruch bei der ARD. Andreas Mayer-Feist. Geert Wilders sprach übrigens auch schon auf deutschen Bühnen, zum Beispiel bei Pegida-Veranstaltungen. Begeisterung zog er auf sich. Ich möchte ein wenig dämpfen mit der Erinnerung daran, wenn Politiker aus dem angrenzenden Ausland sich in Deutschland engagieren, führt das zu Beginn meist zu frenetischem Jubel. Dieser vermag dann in Enttäuschung umzukippen. Aber hören wir Geert Wilders in Deutschland.
Schwierige Zeiten erfordern mutige Leute. Leute wie euch. Und es gibt viele von uns. In jedem Land im Westen gibt es mutige Patrioten, die an unserer Seite stehen. Und deshalb bin ich optimistisch. Wir in den Niederlanden, ihr in Deutschland und die Patrioten in anderen Ländern ziehen an einem Strang. Meine Freunde, seid stolz auf Deutschland. Immer bewahrt eure deutsche Identität, bewahrt eure deutsche Erbe, bewahrt eure deutsche Leitkultur. Deutschland ist das Rückgrat Europas. Haltet es frei und demokratisch. Lasst das Licht der Freiheit leuchten und beugt euch nicht für der Barbarei.
Und damit möchte ich an dieser Stelle alle Hörerinnen grüßen, die Barbara heißen. Nach dem Wahlsieg von Wilders gab es Gegendemonstrationen. International die konservative Regierungsmehrheit in Neuseeland steht. Zu Ausschreitungen kam es in Dublin nach einem Messerangriff auf Kinder. Mit dem Beginn der eingangs erwähnten Waffenruhe will Ägypten täglich 130.000 Liter Diesel in den Gazastreifen liefern. In die Ukraine, die russische Luftabwehr schießt mehrere Drohnen über Krim und Wolgograd ab. Die Slowakei fordert Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine.
Give us a credit.
Robert Fico aus der Slowakei möchte sich der geplanten Reform der Weltgesundheitsorganisation widersetzen. Virologe Stör rechnet laut Merkur mit einer heftigen Corona-Welle im Winter.
Ein paar Vollidioten, Fettwänste und Schlappschwänze, Lausige Amateure! Strohdumme Holzköpfe!
Und das haben alle Dänen gemeinsam. Sie sind Opfer einer Keuchhustenwelle.
Wetter! Marabu! Wetter!
Marcello, herzlichen Dank. Wünsche ein schönes Wochenende.
Und was wird das Wochenende? Es wird verschneit und ich bin morgen wieder da.
Marabu! Alternative Music.